für mich ist das L in LGBTQIA+ nicht das gleiche wie queer sein. Das Lesbischsein beschreibt lediglich meine sexuelle Orientierung und queer sein beschreibt einiges darüber hinaus.
Kaffee und Konsens. Der queere, sexualpädagogische und ehrliche Podcast. Für alle.
Hallo. Herzlich willkommen zur ersten Folge Kaffee und Konsens, Debo.
Hallo, Sonja.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie nervös bist du?
12.
Jessica.
Nein, es geht. Ich freue mich. Ich freue mich total.
Ich freue mich auch. Ich fühle mich hier richtig top strukturiert und organisiert. Okay, also, was passiert heute? Wir wollen heute nochmal über das Thema Queerness und Solidarität in der Queer Community sprechen. Wir haben in der letzten Folge schon darüber gesprochen, was für uns Queersein bedeutet, was für uns ja so eine queere Community ist oder gibt's das überhaupt, gibt's die queere Community? Wir haben da schon so ein bisschen über unsere Gedanken und Erfahrungen gesprochen. Damit können wir aber lange nicht alles abdecken und deshalb war es uns super, super wichtig, da heute nochmal mit vielen, vielen GästInnen darüber zu sprechen. Wir haben jetzt insgesamt 8 Interviews geführt mit ganz verschiedenen GästInnen, die uns so spannende, schockierende, emotionale Sachen erzählt haben und werden heute einige Ausschnitte mit euch teilen. Ja, ich glaube, als allererstes wäre es irgendwie ganz nice, wenn wir irgendwie über das Thema queer, über den Queer-Begriff sprechen. Und ich bin in der glücklichen Position, dass Debo das vorbereitet hat. Debo, leg los, würde ich sagen. Ha?
Yes. Erstmal möchte ich auch nochmal Danke sagen an alle unsere InterviewpartnerInnen für die super schönen Eindrücke und Perspektiven, die wir gewinnen konnten. Genau neben unseren, die wir ja schon kennen, aber das war nochmal sehr wertvoll.
Übel.
Genau, und ich würde ganz gerne, damit wir irgendwie alle so ein bisschen wissen, was wir unter queer verstehen oder was eigentlich generell unter dem Begriff queer verstanden wird, würde ich gerne dazu einen kleinen historischen Abriss geben, wo der Begriff herkommt und was das eigentlich bedeutet. Also queer ist ein englisches Wort und war früher mal ein Begriff, das beleidigend genutzt wurde, also als Schimpfwort. Aber ich würde ganz gern erstmal die eigentliche Geschichte zu diesem Begriff erklären. Im 16. Jahrhundert wurde der Queer-Begriff als abweichend merkwürdig genutzt, also zum Beispiel häufig auch in Sprichwörtern. Und im 19. Jahrhundert wurde er dann eher als sowas wie schräg genutzt, also zum Beispiel um Menschen als schräg oder merkwürdig zu bezeichnen. So kam er auch häufig in Geschichten vor von Sherlock Holmes zum Beispiel. Krass. Wusstest du das, Sonja?
Nein. Oh, ja. Mega krass.
Genau. Okay. Und das allererste Mal als Beleidigung wurde er 1894 in einem Brief genutzt, als John Douglas Oscar Wilde vorwarf, eine Affäre mit seinem Sohn gehabt zu haben. Seitdem wurde er als beleidigendes, sehr abwertendes Wort gebraucht, um zum einen gleichgeschlechtlichen Sex zu beschreiben, aber auch zum Beispiel besonders feminine, schwule Männer. Und er wurde dann auch häufig so gebraucht, wie zum Beispiel hier, dass oft in Schulen oder auf Schulhöfen zum Beispiel das Wort schwul genutzt wird, als ja Beleidigung, abwertenden Begriff. Und dann kam so ein bisschen die Wendung, und zwar 1980 wurde er als positive Selbstbezeichnung von Menschen aus der Community benutzt, die dann einfach den beleidigenden Begriff umgewandelt haben, um ihn für sich zu nutzen. Und da ist die Gruppe Queer Nation aus den USA VorreiterInnen gewesen, die zum Beispiel 1990 den Begriff auf Flyern gedruckt haben für die Pride. Diese Flyer wurden auf der Pride verteilt und der Titel darauf war Queers Read This. So wurde er zur Selbstbezeichnung mit positiver Bedeutung. Heute gibt es noch eine andere Bedeutung zu diesem Begriff und zwar wird er als Sammelbegriff verwendet für alle, die nicht heterosexuell begehren oder sich nicht cisgeschlechtlich identifizieren. Cisgeschlechtlich ist das Gegenteil von trans, also es bedeutet, dass Menschen sich bei dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht nicht zugehörig fühlen. Genau, das sind so diese beiden Bedeutungen zu diesem Begriff. Es gibt dann aber auch noch einen Unterschied, nämlich gibt es auch die Queer Theory, auf Deutsch Queer Theorie, wobei man auch da oft den englischen Begriff beibehält. Und die Queer Theory ist eine wissenschaftliche Forschungsrichtung, die ist noch ziemlich jung, also die besteht so seit Anfang der 90er Jahre und die hinterfragt Geschlecht und Sexualität. Also grob gesagt beschäftigt sie sich mit der Frage, inwieweit Geschlecht und Begehren so zusammenhängen, dass Heterosexualität und Zweigeschlechtlichkeit die gesellschaftliche Norm sind. Das finde ich ganz spannend.
Ja, mega spannend. Also ich habe gerade beim Zuhören kurz vergessen, dass ich teilnehme, war so, okay, spannend. Und es hatte so, also es war gerade mega interessant auch für mich nochmal. Generell finde ich das auch gerade vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen für das, was wir hier machen, dass es ja irgendwie super wichtig ist, natürlich in das Thema reinzugehen und zu diskutieren und sich auszutauschen, aber vielleicht auch immer nochmal auf Basics, vermeintliche Basics zu gehen und die auch nochmal aufzuarbeiten und zu besprechen, damit wir halt irgendwie alle auf einem Level sind und sich da auch keine Person irgendwie benachteiligt oder so fühlt. Also das finde ich nochmal voll cool, das auch gerade selber nochmal zu hören. Und habe mich auch voll gefreut, dass du es vorbereitest und ich dann so deine Version hören kann. Finde ich mega cool.
Was mir auch gerade irgendwie noch einfällt, ist, dass der Queer-Begriff ja immer sichtbarer wird und populärer wird und irgendwie auch in der Öffentlichkeit Raum findet, weil ich habe gestern mit meiner Mama telefoniert, die von diesem Podcast auch weiß, und sie sagte mir am Telefon, sie würde diesen Podcast gerne auch teilen. Sie macht immer so WhatsApp-Status und sowas. Oh. Und sie müsste sich aber vorher noch mal genau einlesen, was queer heißt, weil das, wenn sie dann jemand darauf ansprechen würde und fragen würde, was heißt das denn, dann könnte sie das nicht so gut beantworten. Und das fand ich richtig schön.
Das ist richtig schön, ja, voll.
Was aber hier auch noch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass es auch Kritik an diesem Queer-Begriff gibt, weil in den früheren Queer-Bewegungen Menschen, die nicht weiß sind, also People of Color und schwarze Personen, nicht mitgedacht wurden, nicht mit einbezogen wurden und deshalb auch keine Zugänge zu diesen mehrheitlich weißen Communities hatten. An dieser Stelle möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, dass natürlich all unsere GästInnen immer nur aus ihrer eigenen Perspektive sprechen und nicht für eine allgemeine, pauschale Mehrheitsgesellschaft stehen. Ich kann vielleicht noch ganz kurz dazu sagen, woher auch ich diese Infos habe. Das werden wir euch auch in die Shownotes packen. Und zwar ist es nämlich aus dem Buch Queer, eine illustrierte Geschichte. Genau, und das werden wir euch aber dann auch einfach noch mal reinschreiben.
Genau, also auch die ganzen Seiten oder Podcasts, Instagram-Seiten, YouTube-Formate, Literatur, alles Mögliche, was uns da irgendwie auch inspiriert hat oder vielleicht auch die letzten Jahre schon inspiriert hat, würde ich auch super, super gerne nochmal über unsere Plattform teilen. Das finde ich nämlich auch richtig schön. Ich weiß ja, Debo, du hast Anke interviewt und Anke ist ja schon eine andere Generation als wir und ich fände es mega spannend, auch so Generationenaustausche zu führen. Also ich bin mega gespannt, was sie gesagt hat zu dem ganzen Thema.
Genau, ich durfte mit Anke sprechen und Anke hat uns nochmal ein bisschen was darüber erzählt, wie eigentlich die lesbische Bewegung zum Beispiel im Vergleich zu heute früher war.
Ich bin in den 80ern, Anfang 20, nach Köln gekommen und die Szene war für mich damals immens wichtig. Dadurch konnte ich ja andere Lesben und Schwule kennenlernen und treffen. Und das war ein ganz wichtiger Anker in meinem Leben. Zu heute hat sich sicherlich verändert, dass natürlich mein Lebenswandel ein ganz anderer ist und ich nicht mehr so viel in Szene unterwegs bin. Das Leben als lesbische Frau ist aus meiner Sicht auch einfacher geworden, selbstverständlicher, wobei durch die Entwicklung in der queeren Szene die Identifikation mit Frau sein und mit lesbisch sein, glaube ich, sich ja, einfach sehr verwischt oder verwaschen hat. Die Definition, die ja heutzutage so unter den Sternchen einfach ja, sich widerspiegelt, da geht aus meiner Sicht einfach ein ganzer Teil von dem Feminismus, der uns damals so wichtig war und der auch mir heute nach wie vor sehr wichtig ist, verloren. Ich bin nach wie vor nicht bereit, mich ja so unter einem Sternchen in Anführungsstrichen mitgemeint zu fühlen. Das finde ich heute schwieriger als früher. Was mir wohl sehr aufgefallen ist, waren die Diskussionen beim Lesbenpfingst bzw. Lesbenfrühlingstreffen, wo halt die sich als Lesbe bezeichnenden Frauen fast diskriminiert wurden von den in Anführungsstrichen Sternchen-Menschen. Und das finde ich sehr bedenklich. Ich denke, wir wären nicht so weit, wenn wir nicht uns klar definiert hätten und für diese Rechte auf die Straße gegangen wären. Dass jetzt es eher aus meiner Sicht rückläufig ist mit so einer Argumentation von, nein, also natürlich sind die Lesben und die Frauen mitgemeint unter dem Sternchen. Aber es geht eben nicht mehr, dass Transgender da nicht auch sich wiederfinden. Das denke ich auch. Wiederfinden ist in Ordnung, aber dann ausgrenzen in die andere Richtung ist für mich nicht in Ordnung. Das finde ich heutzutage deutlich schwieriger.
Wow. Debo, wie geht's dir damit? Wie ging es dir damit, das so zum ersten Mal zu hören im Interview?
Ich finde das eine super spannende Perspektive, weil ich glaube, viele Menschen, die so aus anderen Generationen kommen und die die früheren feministischen Bewegungen miterlebt und mit aktiv mitgestaltet und erkämpft haben, häufig das Gefühl haben, das würden die aktuellen feministischen Debatten nicht ausreichend anerkennen. Mhm. Beziehungsweise, ich meine das jetzt gar nicht auf dieses Interview bezogen, sondern ich habe schon mehrfach Menschen getroffen, die das quasi uns als jüngerer Generation vorwerfen. Mhm. Und das finde ich nicht okay, weil ich das sehr, sehr, sehr schätze, wie viel da auch früher schon passiert ist. Also in den 70er Jahren zum Beispiel gab es ganz große Bewegungen, die für den Erhalt der Antibabypille gekämpft haben. Ne? Also, dass das überhaupt möglich ist, dass man quasi als Cis-Frau selbstbestimmt verhüten kann und so, ne? Das war ja auch ein langer Prozess. Also das ist ja jetzt auch nicht mehr vergleichbar mit dem aktuell. Also da geht ja zum Beispiel jetzt gerade geht es ja auch eher weg von hormoneller Verhütung und sowas, ne? Aber es ist nochmal ein anderes Thema. Und ich finde es aber trotzdem spannend und auch schön, dass Anke sagt, so ein bisschen kam für mich auch die Message rüber, wieso können wir nicht alle nebeneinander quasi gut miteinander leben, so.
Ja, aber ich finde das, also ich verstehe voll, was du sagst. Ich denke, dass es natürlich wichtig ist, anzuerkennen, was da für ein Kampf schon stattgefunden hat. Und ich glaube auch, dass ich viele Sachen in gewisser Weise auch als selbstverständlich hinnehme und mich vielleicht zu wenig darüber informiere, was da vielleicht schon gekämpft wurde. Wichtig ist für mich aber auch immer wieder zu sagen, so wir lernen aus dem, was schon erstritten wurde und wir streiten quasi weiter. Und vielleicht ist dann so ein bisschen dieses Gefühl von, ich habe so lange dafür gekämpft und irgendwie geht es jetzt gar nicht mehr darum. Vielleicht ist das ein sehr präsentes Gefühl. Und ich finde es wichtig, auf jeden Fall da auf Augenhöhe miteinander irgendwie zu kommunizieren und dann auch zu verstehen, oh krass, dafür hat die gekämpft, das hat die alles geleistet. Weil dann kann ich auch viel eher verstehen, was da vielleicht für eine Frustration oder für eine Unsicherheit mitschwingt. Ich finde es aber super schwer, das auch so zu pauschalisieren, wie sie das jetzt in dem Fall vielleicht dann tut.
Ich glaube, was super oft vergessen wird in so früheren feministischen Strömungen ist, also gerade, ne, wenn es irgendwie um so eine Lesbenbewegung geht, ich glaube, dass super oft vergessen wird oder nicht aktiv darüber nachgedacht wird, dass auch trans- und nicht-binäre Personen Teil von patriarchalen Strukturen sind, im Sinne von betroffen. So.
Ja, voll.
Und das merke ich so.
Ja, der Bezug zum Frausein oder zum Lesbe-Sein. Also das finde ich irgendwie so hochkritisch oder schwierig, weil ich denke so, nein, du darfst genau so sein. Also das, ich bin gerne Frau und das darf auch irgendwie so sein. Und ich darf aber zum Beispiel ganz viele Facetten dazugewinnen, irgendwie, dass ich mich mit mir auseinandersetze und denke so, ach krass, das mag ich aber irgendwie auch. Und das mag ich vielleicht nur, weil ich denke, dass das so sein muss. Und das ist ja was total Bereicherndes, aber in dem Moment verliere ich ja überhaupt nichts an meiner Weiblichkeit und ich darf mich, wenn ich das möchte, als Lesbe definieren. Wenn ich aber merke, das fühlt sich irgendwie blöd an, habe ich jetzt auch die Chance, da anders mit umzugehen. Und das finde ich eigentlich total erweiternd und ich finde es total überraschend, aber natürlich auch wichtig, darüber zu sprechen, dass Menschen vielleicht das Gefühl haben, ihnen wird dadurch was weggenommen. Aber es ist super, super schwierig für mich, es nachzufühlen.
Ja, weil wir natürlich in all diese erreichten Kämpfe schon reingeboren wurden, ne? Also, und ich finde schon auf jeden Fall, ich erkenne das sehr, sehr an, auf jeden Fall. Und ich schätze das auch sehr. Ich bin sehr dankbar dafür. Aber eine Gesellschaft entwickelt sich ja auch immer weiter. Und also, man sagt ja so, die queer-feministische Bewegung ist so die dritte Welle des Feminismus. Und auch da gibt es ja Weiterentwicklungen. Also, Wenn wir uns als Gesellschaft nicht weiterentwickeln würden, dann würden wir jetzt so stehen bleiben. Und nur weil wir jetzt irgendwie vielleicht einer anderen Bewegung angehören oder vielleicht andere feministische Hintergründe haben, heißt es ja nicht, dass all das, was vorher war, jetzt platt gemacht wird und so, ne? Also
ja, es ist super wichtig und es ist großartig, dass dass gewisse Stufen irgendwie erreicht werden, gewisse Kämpfe gekämpft werden. Dann kommt aber ganz schnell irgendwie so der Kapitalismus, wischt da einmal drüber. Und du denkst so, ach ja, jetzt kann ich mir so ein bisschen gut gehen lassen und vergisst dabei aber super oft, dass es halt noch weitergehen muss, weil es einfach überhaupt nicht der Fakt ist, dass das jetzt quasi alles in Anführungsstrichen erreicht ist. Also das, was ich eben gesagt habe, das ist total toll, was sie sagt, was erkämpft wurde, aber es darf und muss noch weitergehen. Und ich finde es super wichtig, da in Konsens zu bleiben. Und deshalb bin ich auch mega dankbar, was du auch gerade nochmal gesagt hast, für Ankes Perspektive, weil es halt einfach super wichtig ist, das auch auf dem Schirm zu haben. Nicht einfach nur wütend zu sein, zu denken, das ist nicht meine Ansicht, sondern halt auch irgendwie drüber nachzudenken, boah, krass, ey, was, also, ne, das waren doch ganz andere Zeiten, wenn ich mir überlege, also im Austausch auch mit der Chefin vom Lesben- und Schulenverband, wenn ich mir da so Gedanken drüber gemacht habe, für was die gekämpft hat, und dann finde ich es halt einfach ultra krass, und ich glaube, das ist ein super wichtiger Gedanke, um da auch weiter dran arbeiten zu können.
Voll.
Ja, also ich glaube, dass das hat auch einfach eine gewisse Berechtigung. Und da kamen wir, also wir haben ja auch schon mal über verschiedene Label gesprochen. Also so eine so verschiedene, zum Beispiel in der lesbischen Community verschiedene Labels so. Und da komme ich halt auch immer wieder so zu den Punkten, gewisserweise haben diese Strukturen halt alle auch irgendwie ihre Berechtigung. Die sind wichtig zur Identifikation, zu dem, ja, einfach zum Ankommen, zum Wohlfühlen. Ich finde es einfach wichtig, dass trotzdem diese Strukturen, die diesen Kampf innehaben, diesen Streit innehaben, trotzdem auch offen bleiben für Kritik, für Weiterdenken, für Überprüfen von Privilegien, so.
Ich habe ja in der Vorstellungsfolge, glaube ich, auch gesagt, dass ich mich lange Zeit mit dem Wort lesbisch zum Beispiel überhaupt nicht identifizieren konnte. Und das lag auch unter anderem daran, dass ich überhaupt nicht verstanden habe, was das bedeutet und was da auch so dranhängt. Das war für mich irgendwie ein negativ besetzter Begriff. Und es ist ja oft so die Kritik auch, ne? Also dass das Wort Lesbe so negativ und so hart klingt und dass Menschen das deshalb nicht nutzen möchten. Aber wenn man sich damit auseinandersetzt, was da eigentlich hintersteht, ne? Also und was für Kämpfe auch auf Gleichberechtigung dahinterstehen, ist es eigentlich schon auch schön, sich in so einem Begriff wiederzufinden.
Ja, das stimmt. Also habe ich mich dabei auch also erwischt, dass der Begriff irgendwie noch nie für mich in Frage gekommen ist, so aufgrund, ja, wie er klingt oder was er so, ja, stimmt. Ist auf jeden Fall wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Voll schöner Gedanke. Debo, wir haben ja gesagt, wir sind sexualpädagogisch, queer und ehrlich. Drittes, kannst du jetzt für uns beide unter Beweis stellen. Denn mich würde interessieren, ob du schon mal einer anderen Person ihre Queerness quasi abgesprochen hast.
Ja, auf jeden Fall habe ich das schon mal gemacht. Das finde ich auch nicht cool, weil das ja, wie wir schon gehört haben, eben, das ist ja eine Selbstbezeichnung so. Und ich habe aber auch oft das Gefühl, keine Ahnung, wenn jetzt Freundinnen zum Beispiel, die so bis dato immer heterosexuell waren und nie auch nur darüber nachgedacht haben, irgendwie gleichgeschlechtlich zu begehren so, und dann plötzlich irgendwie so aus dem Boden gestampft sagen so, oh, ich habe jetzt da irgendwie so eine Frau kennengelernt. Dann habe ich schon oft auch so das Gefühl, dass ich so denke so, okay, komisch.
Meins. Also
schon auch so ein bisschen, das ist meins, ne? Weil da kommen plötzlich Menschen, die bislang irgendwie gar keinen Bezug zu auch Szene und Community haben. Und ich habe ja auch schon in der Vorstellungsfolge gesagt, dass es für mich ein totales Gemeinschaftsding ist. Also auch jetzt zu Corona, ich merke so richtig, wie sehr mir das fehlt, in was das für meine queere Identität auch ausmacht, mit anderen queeren Personen zusammen zu sein. Ich bin mir sicher, das geht vielen so. Das ist nicht so einfach. Und ich finde, oder ich habe schnell das Gefühl, dann kommt jemand in diesen Raum rein, so reingepoltert, ohne überhaupt zu wissen, was das eigentlich heißt. Also was da auch für Diskriminierungserfahrungen dranhängen, weißt du?
Ja, voll.
Ich habe dann schnell das Gefühl, ja klar stehst du jetzt auch plötzlich auf Frauen. Das ist ja so einfach. So.
Ja.
Und also weißt du, was ich meine?
Ich finde es aber voll wichtig, darüber zu sprechen, auch dass sowas hier Raum haben darf, weil ich glaube, es geht einigen so. Also ich glaube, viele Leute haben schon mal anderen Leuten ihre Queerness abgesprochen. Ja, vielleicht auch so ein bisschen sich darüber Gedanken gemacht haben, vielleicht auch so belustigt oder so. Und ich glaube, ganz viel, es hat mich so ein bisschen tatsächlich auch an das erinnert, was Anke gerade eben gesagt hat. So, die beanspruchen das irgendwie für sich. Und da kommt das von diesem eigentlichen Kampf so ein bisschen weg. Und ich denke mir dann halt, ich habe gewisse Hürden schon übergehen müssen oder ich habe gewisse Ängste, Situationen, die mir echt die Scheiße für mich waren, durchlebt. Und jetzt kommst du hierher und sagst einfach, du bist jetzt XY, dies und das und die Einstellung und was weiß ich. Und ne, du gehörst jetzt quasi zu dieser Community. Und dann denke ich so, ey, kämpf du erstmal die Kämpfe, die ich gekämpft habe, und dann reden wir weiter. Und das ist halt mega uncool und mega kontraproduktiv.
Ja, und das ist super spannend, weil das ist ja genau das, wovon wir eben gesprochen haben, mit den früheren Bewegungen.
Ja, und das ist vor allem, was mir auch ständig passiert. Ey, Debo, ich bin ja eine sehr weiblich aussehende Person und ich bin curvy und ich, ne, schon immer irgendwie Leute. Also niemand hat irgendwie gedacht so, ja, die ist bestimmt homo oder queer oder sonst was. Und dann kam natürlich immer das Thema so, ah, bist du dann eigentlich auch hier? Und dann habe ich dann gesagt, ja. Und dann kam dann die Frage, ja, aber schon eher Männer, ne? Also schon eher hetero. Und ich dann immer so, nee. Also so, ich habe damals zum Beispiel auch ewig gebraucht, bis dieser Begriff queer quasi für mich dann auch gepasst hat, weil bi fand ich unangenehm. Lesbisch war aber halt auch irgendwie kein Begriff für mich. Und wie ich auch in der letzten Folge schon mal gesagt habe, ist das bei mir was sehr Fluides irgendwie. Also ich kann das hat sich in den letzten Jahren viel verändert und ich kann das immer noch nicht genau greifen. Auf jeden Fall haben immer Leute das kritisch hinterfragt. Und ich dachte so, Leute, lasst es doch bitte einfach. Das tut hier nichts zur Sache. Ich hatte auch so das Gefühl, Leute wollten rausfinden, ob ich wirklich queer bin oder ob ich nur in Anführungsstrichen eine Person bin, die ab und an auf einer Party auch gerne mal mit einem Girl rumknutscht. Wo ich dachte, ey Leute, stopp. So, ne? Und das hat auch ganz, ganz viel mit mir gemacht und dem Queer-Begriff für mich selber. Und deshalb finde ich das so hochkritisch, dass ich trotzdem selber solche Prozesse bei mir bemerke, wie du es jetzt gerade eben gesagt hast. Und ganz, ganz wichtig, das immer wieder zu reflektieren und deshalb auch hier drüber zu sprechen, weil das ist echt scheiße. Aber es darf halt auch irgendwie Raum haben und es muss halt reflektiert werden, finde ich.
Ja, und das Ding ist ja auch, selbst wenn du nur auf irgendwelchen Partys mit Frauen rumknutschen würdest, könntest du dich ja trotzdem queer nennen, so, ne?
Ja, voll.
Genau, das ist es ja, aber ich glaube, es ist super wichtig, sich selbst zu hinterfragen.
Ja, Ich glaube, was vielleicht da auch noch super wichtig ist, ist ganz oft der Gedanke, bin ich jetzt, ist die Person quasi queer genug, um auch wirklich mit mir zusammen zu sein? Oder ne, ist das eher sowas, wo sie sich ausprobiert? Ich glaube, das sind Ängste, die viele nicht heterosexuelle Personen haben. Und ich glaube, das darf auch Raum haben. Ich glaube, es ist halt einfach wichtig, da so einen Pegel zu finden, respektvoll damit umzugehen.
Ich habe dazu passend mit Mia gesprochen. Mia heißt eigentlich anders, aber möchte gerne anonym bleiben. Und deshalb werde ich ihre Geschichte auch nur erzählen und das Interview nicht abspielen. Und Mia war mit einem Mann verheiratet und hat auch ein Kind mit diesem und ist jetzt seit kurzem mit einer Frau zusammen. Und Mia hat sich erst während Corona geoutet, also zu Beginn von Corona. Und es war für sie demnach auch nicht möglich, da so in die, ich sag mal, queere Welt einzutauchen, außer jetzt in durch Online-Portale und Foren und solche Sachen. Und auch da hat sie viel darüber gelesen, dass sie nicht queer genug ist, weil sie mit Männern geschlafen hat, weil sie ein Kind mit einem Mann hat. Na, also sie hat ganz deutlich gesagt, ich bin für die einen keine richtige Lesbe, weil ich mit einem Mann verheiratet war und für die anderen bin ich aber nicht hetero, weil ich jetzt mit einer Frau zusammen bin. Und sie sagt aber auch ganz, ganz deutlich, und das fand ich total schön zu hören und sehr emotional auch und bewegend, dass sie sich lange Jahre ihres Lebens ständig gefragt hat, was falsch mit ihr ist und dass sie jetzt endlich angekommen ist und dass sie sich wohlfühlt und dass sie das Gefühl hat, wieder bei sich selbst zu sein und sich spüren zu können.
Voll schön oder voll krass, auch voll schlimm. Ja. Ich fühle das mit dem Ankommen auch voll. Also dieser Queer-Begriff, das habe ich auch in der ersten oder in der nullten Folge quasi, in der Warm-Up-Folge schon gesagt, dass der Queer-Begriff für mich ein Ankommen bedeutet hat. Also ich muss jetzt nicht ständig überlegen, bin ich jetzt überhaupt so bi oder bin ich jetzt homo oder was weiß ich irgendwie. Und ich glaube, das kann für viele Leute schon zu Hause sein, aber wenn du irgendwie merkst, es ist was Fluides, es ist was irgendwie sich verändern kann, dann tut es mir persönlich einfach unheimlich gut, einfach sagen zu können, ich bin queer. Und das muss natürlich nicht für jede Person gleich sein, aber für mich ist es was, genau, was gemacht hat, dass ich mich spüren kann, dass ich aktiv damit umgehen kann, dass ich kämpfen kann. Und das ist für mich unheimlich toll. Und ich finde es sehr schön, dass sie das beschreibt, als so eine Art, wie so ein Schlüsselmoment irgendwie. Also so, dass das innere Coming-out an so einen Punkt kommt, wo es irgendwie sich vielleicht mal ganz gut anfühlt. Und natürlich darf es sich wieder verändern, aber so ist es gerade gut. Und das finde ich schön. Umso schlimmer natürlich, dass sie Räume erlebt, in denen sie nicht anerkannt wird. Mhm. Ja, voll Hammer. Krass. Also genau, also Mia spricht ja davon, dass sie in bestimmten Kreisen nicht queer genug ist. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was wir gerade eben gesagt haben, ne? Also, dass wir das ja selber vielleicht auch Leuten schon mal abgesprochen haben. Und ich finde es ganz schrecklich, dass das passiert. Und das ist ja auch so ein Ding, ne? Also, vielleicht haben dann auch Leute gedacht, oh, jetzt will die sich mal, ne, in Anführungsstrichen, jetzt will die sich mal umorientieren oder mal ausprobieren. Und das ist aber, also wir kennen die Geschichte von der Person nicht, ne? Wir wissen nicht, was sie gesagt hat, dass sie sich vorher vielleicht ganz scheiße gefühlt hat. Und auch wenn es ein Ausprobieren ist, auch wenn es, ne, es, also das darf alles sein. Wir haben schon so viele Schulworkshops gegeben und Eltern haben immer wieder gesagt, ja, wir geben den Kindern ja vor, dass sie nicht hetero sein sollen, ne? Also dass sie quasi schwul werden zum Beispiel. Und aber eigentlich ist es genau der Punkt, dass es halt eben eine Option sein darf, dich auszuprobieren und zu gucken, also unabhängig von dieser scheiß Heteronorm und von dieser scheiß kapitalistischen Vorgabe, wie du sein musst, ist es eine Einladung, dich mit dir selber auseinanderzusetzen. Und wenn du merkst, hoppla, nee, das ist nichts für mich, voll cool, voll in Ordnung. Ist doch schön für dich, dass du bei dir ankommst, so.
Ja, und was ist das auch aber für eine Message, die man mitteilt, wenn Eltern schon irgendwie davon ausgehen, ja, wir geben den Kindern mit, dass sie nicht hetero sein dürfen. So, also wie alarmierend wird das kommuniziert, nicht hetero zu sein, weißt du?
Stimmt, ja.
Das ist ja, spielt da ja auch irgendwie noch mit rein.
Also ich finde, es hat auch nochmal ganz wichtig. Ich kenne Mia ja auch nicht. Und wir haben ja eben auch nochmal so drüber gesprochen, dass mir ja Queerness auch ganz oft abgesprochen wurde und das halt vor allen Dingen aufgrund meines Aussehens, würde ich behaupten, weil Leute kannten mich nicht immer gut, wenn sie das gemacht haben. Und ich glaube, da geht es halt ganz, ganz viel um Darstellung von Queerness. Und ich habe mich, das ist jetzt auch so eine sehr ehrliche, vielleicht auch ein bisschen private Sache, ich habe mich schon super oft gefragt, ob was ich mache queer genug ist oder irgendwie lesbisch genug ist. Zum Beispiel, wenn ich irgendwo sitze und wie ich aussehe, wenn ich spreche, wenn ich bei meiner Musik, dann denke ich mir so, ey Sonja, was ist das denn für ein dummer Gedanke? Und ich habe dazu auch ein Interview gesehen mit Alexa, Instagram ist, glaube ich, heißt Alexa's Earth, und sie macht ganz, ganz viel auch zu dem Thema queere Sichtbarkeit beziehungsweise lesbische Sichtbarkeit auch. Sie hat halt erzählt, dass sie super Schwierigkeiten damit hat, dass sie so feminin aussieht, also ne, was die Gesellschaft halt unter feminin versteht oder da zuordnet oder was wir auch so ansozialisiert bekommen, und dass sie halt super oft exkludiert wird aus der Community, und damit gehe ich so Hand in Hand. Also ich habe da so viel Struggle schon mit gehabt und habe auch ganz, ganz lange mich damit auseinandergesetzt, ob ich vielleicht was an mir ändern muss, damit ich das sein kann. Und ich bin dann total von mir weggekommen und zu einem Ideal hinterhergerannt, habe mich dabei aber überhaupt nicht mit mir selber befasst. Und das finde ich halt super komplex und scheiße. Und
es gibt ja auch einen Begriff für sehr weiblich aussehende, feminin aussehende lesbische Frauen. Mhm. Und der heißt Femme. Ich glaube, dass für Femmes generell einfach super schwierig nochmal ist in der lesbischen Community, weil man denen eben, wie du sagst, dieses Queer- oder Lesbischsein abspricht.
Ja.
Und weil da auch einfach so Ungläubigkeit auftritt. Also du kannst doch nicht lesbisch sein.
Ja.
Oder auch, was ja so ein klassisches Ding ist, du bist doch viel zu hübsch für eine Lesbe. Was ist das für eine Message, die da verbreitet wird? Lesbische Frauen sehen scheiße aus oder was?
Ja, oder dieses Ding von, wenn du halt eine Femme bist oder eine weiblich-feminin aussehende Person, dass du dann halt irgendwie umgedreht wirst. So bescheuert das halt auch in der Bildsprache oder halt in Medienpräsenz. Da gibt es natürlich dann so krasse Butches, irgendwie ist ja auch so ein Label, oder halt eine sehr maskulin aussehende queere Person. Und die drehen dann quasi immer die sehr weiblichen Heterofrauen um. Und das ist halt in so vielen Medien so, ne? Also so die unsichere Person, die dann denkt, vielleicht probiere ich das mal aus. Nein. Also das darf so sein, ja, aber das ist nicht immer so. Und da müssen halt auch Medien so viel mehr greifen. Und ja, du nimmst die Heteronorm und stülpst sie quasi über die queere Bubble irgendwie. So, das
ist voll.
Ich fühle es auf jeden Fall. Also, ne, wir haben uns das auch schon bei Princess Charming gefragt, wie das ablaufen kann. Aber es ist natürlich oft so dieses Klischee, ne? Also, wir werden mit Sicherheit auch noch irgendwann über Klischees sprechen. So, ne, dieses maskuline Frau, feminine Frau jetzt so als Beispiel. Das ist irgendwie ein Klischee, ja. Und das darf auch meinetwegen irgendwie in gewisser Weise Raum haben, aber es ist halt einfach irgendwie auch total bescheuert. Also weil ich ja genau diese Heteronorm reproduziere. Und ja, und ich aber jetzt auch nochmal in dem Interview mit Mia und in dem Interview oder mit Interview mit Mia und meine persönliche Erfahrung jetzt in dem Fall auch nochmal sagen kann, dass es einfach absolut nervig ist und mir meine aktive Selbstbestimmung abspricht.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt irgendwie die ganze Zeit auch von so queeren Räumen oder queeren Strukturen gesprochen. Sonja, woran denkst du, wenn du an queere Räume denkst? Was sind queere Räume für dich?
Ist ja eventuell schon durchgekommen, dass ich jetzt nicht so das Partytier bin, weswegen queere Räume vor allem in den letzten Jahren für mich sehr, sehr viel virtuell sind. Also so meine Instagram-Bubble, meine queere Räume sind für mich auf jeden Fall queer-feministischer Hip-Hop, in dem Sinne dann auch queer-feministische Konzerte und solche Spaces, solche Räume. Allerdings habe ich zum Beispiel auch in der Zeit, in der ich in Köln gewohnt habe, natürlich auch ganz viele so queere Partys miterlebt oder queere, also es gibt, wie heißt sie, die Schafenstraße? Also das
sehr männerdominiert.
Ja, und irgendwie, also das war irgendwie, ist ja auch dann so eine queere Meile irgendwie, natürlich dann auch der CSD, also ja, Räume, in denen sich viele queere Personen aufhalten. Für mich aber vor allen Dingen auch ein virtuelles Ding, weil ich mir da, habe ich das Gefühl, ein bisschen mehr aussuchen kann, wo ich mich aufhalte, mit wem ich mich befasse, beziehungsweise da irgendwie schon so ein Space entstanden ist. Was sind für dich queere Räume?
Musik tatsächlich auch viel. Also das kann schon sein, wenn ich einfach zu Hause meine Non-Binary Artists Playlist höre und mich irgendwie davon abgeholt fühle. Oder Konzerte, wenn ich weiß, da sind viele andere queere Personen. Und das, wir kommen gleich auch nochmal dazu, dass queer ja nicht unbedingt lesbisch, schwul, bi, trans sein bedeutet. Da muss ich gerade dran denken, als du Schafenstraße gesagt hast. Schafenstraße ist für mich, also nur kurz zur Erklärung, die Schafenstraße ist in Köln eine Straße, auf der sehr viele schwule Kneipen sind. Und man sagt so ein bisschen, das ist so das, ja, das Homo-Quartier so zum Weggehen, ne? Und Schafenstraße ist für mich kein queerer Ort. Nicht im Ansatz. Schafenstraße ist so erstens sehr männerdominiert. Zweitens, für mich Frauen, trans, feindlich und auch absolut ein rassistischer Platz.
Ja.
Da habe ich so viele persönliche Erfahrungen zu, also natürlich nicht zu Rassismus, aber da kenne ich Menschen, die da Erfahrungen gemacht haben. Und ich als weiblich gelesene Person habe auf jeden Fall Erfahrungen gemacht dort. Und man merkt einfach, dass da alles andere als schwule Cis-Männer nicht erwünscht sind, so. Und es geht mir tierisch auf den Zeiger, ne? Das geht mir tierisch auf den Zeiger, weil das ist für mich nicht Queerness und nicht Community. Überhaupt nicht. Für mich bedeutet queerer Raum hauptsächlich ein Ort, wo ich mit Menschen sein kann, wo ich keine Angst haben muss, blöd angeguckt zu werden. Mhm. Wo ich keine Angst haben muss, irgendwie sexistisch behandelt zu werden oder so. Das bedeutet für mich queerer Raum.
Und das ist aber zum Beispiel, also ich war ja auch auf einigen Partys in Köln dann zum Beispiel, keine Ahnung, wie sie alle heißen, Backstage Diaries und alle möglichen. Und da habe ich halt auch super oft mich unwohl gefühlt. Also im AZ war ich schon mal auf einer queeren Party und das fand ich total schön, weil da wirklich auch ganz, ganz viele verschiedene Personen waren und es irgendwie für mich sich niedrigschwelliger angefühlt hat. Backstage Diaries repräsentiert schon auch viele verschiedene Identitäten oder so. Aber ich hatte ganz oft das Gefühl, dass es sehr lokistisch war. Also es wirklich da um so ein Aussehen geht und sehen und gesehen werden und so einen Marktwert abchecken. Und ja, genau, vielleicht wäre das eine gute Überleitung zu Simon. Denn du hast noch Simon interviewt und ich glaube, er spricht über das Thema.
Genau, ich habe meinen sehr guten Freund Simon ein paar Fragen stellen dürfen und Simon sagt zu dem Thema queere Community unter anderem das hier.
Es gibt total schöne Erlebnisse, wo man einfach genau, ja, wo für mich der Begriff Community oder auch Szene dann seine Bedeutung auch erfährt oder bekommt, wenn man einfach merkt, das sind teilweise familiäre Strukturen, man kann da so ein bisschen ankommen, du erfährst dann geschützten Raum und Solidarität, aber wenn ich jetzt alleine nur mal von der Schwulen, von der Gay-Community ausgehe, da hast du ja auch ganz krass diese Stigmen, dass dann irgendwie, ja, gegen transidentitäre Personen mehr oder weniger auch gehatet wird oder dass man diese komischen Klischees hat, bitte nur hetero-like-Typen, keine Handtaschen, Schwuchteln und sowas, wo ich mir denke, wir können uns das A überhaupt nicht leisten, so untereinander zu sein. Aber ich frage mich natürlich auch, was ist das für ein Anspruch, der dahinter steht? Warum versuche ich innerhalb der queeren Szene selber noch irgendwie Untergruppen zu schaffen, die ja eigentlich auch wieder nur darauf abzielen, sich einem heteronormativen Bild anzunähern?
Ja, mega krass, was er so dazu sagt. Und das passt ja echt ganz gut auch wirklich zu den Erfahrungen, die du gerade nochmal angesprochen hast, mit der Schafenstraße zum Beispiel. Ich war tatsächlich ein einziges Mal dort und habe da auch eigentlich nur negative Erfahrungen gemacht. Also ich glaube, es ist irgendwie auch ein Space für ganz viele schwule Männer dann zum Beispiel in dem Fall, die da einfach free sein können. Und irgendwie denke ich dann auch, das ist doch auch irgendwie schön. Aber dann denke ich halt direkt so, ja gut, aber wenn das zur Folge hat, dass viele andere Leute sich da einfach unwohl und scheiße fühlen, dann ist es halt einfach auch nicht cool. Und es kommt immer, ich komme immer wieder an den Punkt so, ich finde es total schön, dass Communities uns eine Möglichkeit geben, anzukommen, uns irgendwo mal sicher zu fühlen vielleicht auch, ne? Aber das geht halt auch nur für bestimmte privilegierte Personen. Also queere Räume sind nicht zwangsläufig politisiert und eben auch nicht zwangsläufig emanzipatorisch. So, das haben wir jetzt auch gerade gemerkt bei dem, was Simon sagt. Es ist total schön, wenn das der Fall ist. Und es ist irgendwie, wie gesagt, wichtig, dass es da ist, dass ich mich da vielleicht mal ausruhen kann, dass ich weiß, okay, ich gehe jetzt da in diese Kneipe und da kann ich mich einfach ausleben in allem, was ich mag. Also ganz egal und es darf einfach sein, dann ist es immer noch scheiße, wenn andere sich exkludiert fühlen. Und was mir auch noch einfällt, wenn dann zum Beispiel hetero, nicht queere Leute da einfach mal durchlaufen und es total fetischisieren. Das finde ich auch ganz krass. Ist mir gerade noch eingefallen. Das hast du beim CSD ja auch mega oft, dass dann Leute sich das angucken wie so eine Zirkusparade oder so. Das finde ich auch hochkritisch. Können wir auch auf jeden Fall mal noch drüber sprechen.
Ja, über den CSD generell, glaube ich, können wir auch noch mal sprechen. Da können wir wahrscheinlich eine eigene Folge zu machen.
Neverending Story, ja. Weil eigentlich bedeutet für mich Sichtbarkeit im Sinne von LGBTQIA+ und von Queerness, dass es wichtig ist für Handlungsräume. Also Sichtbarkeit gibt mir die Chance, in Aktion zu treten, was ich eben auch schon mal zu meiner persönlichen Erfahrung gesagt habe. Du bist vielleicht in einer prekären Situation, hast die Möglichkeit, sichtbar zu werden und dadurch kannst du aktiv selbstbestimmt gestalten. Und in dem Falle, was jetzt Simon zum Beispiel erzählt hat, ist das ja nicht der Fall. Und das ist halt scheiße. Und das passiert halt irgendwie in der queeren Community so, so oft, dass vermeintliche Schutzräume eben nur vermeintlich so sind. Und Queerness steht für mich halt da auch ganz krass in Verbindung mit Antirassismus und Antikapitalismus. Ich kann dazu oder würde dazu gleich gern noch mehr sagen. Ich habe aber auch ein sehr, sehr gutes und sehr, sehr wichtiges Interview geführt und zwar mit Naomi. Die habt ihr auch schon am Anfang gehört. Ich habe Naomi gefragt, was bedeutet Queersein für dich? Und die Antwort würde ich sehr, sehr gerne mit euch teilen.
Queersein bedeutet für mich, mich fernab von Hetero- und Cis-Normativität zu bewegen, mich aufzulehnen und für Gleichberechtigung einzusetzen, so zu leben und zu lieben, wie es mir gefällt und mich von Normvorstellungen zu befreien, die für mich total unrealistisch sind und Menschen diskriminieren, rassistisch sind, bevormunden und ausgrenzen.
Mir fällt halt auch immer wieder auf, dass es halt in der queeren Community oder in queeren Communities eine Dominanz von privilegierten Leuten gibt und dass es so, so wichtig ist, da auch über Intersektionalität zu sprechen. Also Intersektionalität bedeutet ja quasi eine Überschneidung verschiedener Diskriminierungs- in Anführungsstrichen Kategorien. Also, dass es Personen gibt, die einfach auch mehrfach Diskriminierung erfahren, vielleicht aufgrund von Rassismuserfahrung zum Beispiel oder Behindertenfeindlichkeit. Und immer wieder darüber zu sprechen, denn Queerness ist immer auch verbunden mit Kapitalismus und Machtstrukturen. Also ich bin da auch über das Wort Pinkwashing gestolpert. Also das ist ja, also und Tokenism, dass queere Symbole kapitalisiert werden und das gleichbedeutend eine oberflächliche Repräsentation von queeren Personen darstellt. Also du siehst dann irgendwie einmal im Jahr alles in Regenbogenfarben, irgendwelche Cremes, irgendwelche Duschgels, alles Mögliche. Also es wird halt eine Klassenposition definiert und so viele Queers werden da einfach nicht eingeladen und mitgedacht. Mhm. Und das repräsentiert so viel Transfeindlichkeit und Rassismen zum Beispiel in der Community. Ich habe außerdem noch mit meiner ehemaligen Arbeitskollegin gesprochen, mit der habe ich zusammen in der queeren Beratungsstelle für Jugendliche gearbeitet. Kybra heißt sie und Kybra erfährt sehr, sehr viele Rassismen und ich fand das ultra krass, das so im Austausch mal zu hören und deshalb war es mir auch sehr wichtig, das zu teilen. Deshalb hört ihr jetzt Kybras Story dazu.
Ich persönlich habe in der queeren Szene antimuslimischen Rassismus erlebt, aufgrund meiner türkischen Wurzeln. Dabei bin ich selber keine Muslimin oder auf irgendeine Art und Weise gläubig. Aber sobald die Menschen in der queeren Community mitgekriegt haben, dass ich eben türkische Wurzeln habe oder eben einen türkischen Namen, wurde ich in so eine ganz krasse, stereotype Schublade gesteckt. Und das in dieser queeren Community zu beobachten, war für mich sehr spannend, weil jetzt in meinem Alltag ist jetzt Rassismus nichts Neues. Also das erlebe ich tagtäglich. Aber ich dachte, gerade in der queeren Community würde das nicht passieren. Vielleicht bin ich auch ein bisschen naiv an die Sache rangegangen und dachte, okay, das ist eine Gemeinde, also eine Community, die selber diskriminiert wird, Diskriminierung erlebt hat und offen ist, ja, für andere Minderheiten. Aber dem war leider nicht so.
Das tut mir mega leid, dass sie das erleben muss. Aber ich muss auch leider sagen, dass mich das nicht wundert, weil natürlich nur, weil jemand zur Community gehört, die Person nicht automatisch davon freigesprochen ist, rassistisch zu sein oder sexistisch zu sein oder eventuell auch von patriarchalen Strukturen betroffen zu sein. Und dazu hat mir Sam auch nochmal etwas gesagt. Sam ist trans, nutzt er- und they-Pronomen und Sam Diaz beschreibt die Solidarität innerhalb der Community so.
Die Verknüpfung von queerer Szene, queerer Community und Solidarität geht leider nicht automatisch miteinander einher. Diskriminierungsmechanismen greifen auch in der queeren Szene. Und nur weil Menschen ein Teil von einer diskriminierten Gruppe sind, heißt es ja leider nicht, dass sie nicht selbst auch diskriminieren und diskriminierendes Verhalten an den Tag legen. Gerade Biphobie, gerade Transphobie, gerade auch Rassismus innerhalb der queeren Szenen und Communities ist halt ein riesiges Thema. Da wünsche ich mir einfach mehr Reflexion, mehr miteinander ins Gespräch zu gehen, zuzuhören und Solidarität füreinander zu entwickeln. Das wäre einfach der Hammer.
Das wäre doch wirklich der Hammer, Sonja.
Auf jeden Fall. Ich finde das auch schon voll den schönen Ansatz und auch genau auch wichtig, darüber zu sprechen, was eigentlich wir anders machen können. Ich glaube, es ist halt wirklich auch so, dass Queerness irgendwo angekommen ist, also in so einer gewissen bürgerlichen Mitte. Und wenn die bürgerliche Mitte bildlich die Scharfenstraße ist. Also vieles ist so, ist halt irgendwie angekommen, wird repräsentiert, wird dargestellt. Aber es ist dann halt irgendwie so, dass privilegierte Personen Freiheiten haben und sich auf eben diesen irgendwie ausruhen. Und dass es da Konsens braucht und eben mehr Lebensrealitäten als nur die von bestimmten privilegierten Personen und dass das Ganze immer wieder hinterfragt werden muss und wir irgendwie Solidarität da vielleicht auch noch lernen dürfen, müssen.
Ja, vor allem müssen, denke ich. Also wir sind ja auch nicht frei von all diesen Dingen und wir müssen uns einfach aktiv damit auseinandersetzen und selber hinterfragen, stetig hinterfragen, voneinander lernen, vor allem, wie ja auch Sam Lias gesagt hat, uns zuhören.
Ja, und das kann was total Schönes sein, ne? Also ich habe selber schon ganz oft den Gedanken gehabt, dass ich irgendwie dachte, dass es super anstrengend ist, wenn ich ja ständig kämpfen muss. Und das ist auch so ein super privilegierter Kackgedanke irgendwie, aber das ist was total Bereicherndes und Schönes. Also ich merke das wirklich in den letzten Jahren, wie sehr mich das auch zu mir bringt, um da mal einen egoistischen Beigeschmack beizuhaben, ne? Wie gut das auch für mich ist, mich zu vernetzen, mich auszutauschen, zu wachsen. Und ich lerne ganz, ganz viel und ich bin immer noch in gewisser Weise Teil des Problems und arbeite daran, dass nett zu sein. Und wir sind mit Sicherheit auch in dem Podcast fehlbar, so, ne? Also wir werden mit Sicherheit auch Dinge sagen, wo dann andere sagen, ey, wollt ihr euch vielleicht mal überlegen, das so und so zu sagen? Und ich finde das aber genau wichtig. Also das haben wir auch nochmal in der Trailer-Folge gesagt. Leute, wenn ihr euch irgendwie unwohl mit was fühlt, wenn ihr was falsch findet oder schwierig findet, bitte, bitte connectet uns immer gerne. Das ist so wichtig für uns, um da auch zu wachsen. Und ich komme da direkt zu dem Interview, was ich geführt habe mit Vicky. Vicky ist vielleicht auch vielen Leuten, die uns jetzt zuhören, bekannt. Vicky macht ganz viel politische Arbeit auf Instagram unter dem Instagram-Namen Vicky Riot. Und sie ist selber, also sie macht wirklich so, so viel politische Bildung. Trotzdem war es sehr wichtig, darüber zu sprechen, dass auch sie Fehler macht und gewisse Dinge vielleicht auch reproduziert. Und dass es immer wichtig ist, das zu hinterfragen. Und das schätze ich im Übrigen auch sehr in ihrer Arbeit. Also ganz oft bezieht sie auch Kommentare von Personen ein und korrigiert sich. Und ich finde das unheimlich wichtig. Vielleicht kurz zur Erklärung. Also Vicky hat mir in dem Interview erzählt von einer Situation, die schon ein paar Jahre her ist, in der sie in ihrem Ort, in dem sie aufgewachsen ist, in einem queeren Treff war, in einem beziehungsweise Lesbentreff, und dass da eine Transfrau dabei war. Und es war ja wichtig zu sagen, dass es zum Beispiel, dass für sie im Endeffekt, sie eigentlich die Person jetzt nicht explizit als Transfrau definieren wollen würde, dass es aber für die Geschichte wichtig wäre. Und zwar hat sie dieser Person ganz oft, also ja, es war schwierig für sie, dass diese Person auch mit dabei war, beziehungsweise hat sie auch einmal unbeabsichtigt bei ihrem Deadname genannt, also dem Namen, den die Person bei der Geburt zugeschrieben bekommen hat, und dass sie damit nicht gut umgegangen ist und nicht achtsam umgegangen ist und in dem Moment ja halt auch gewisse schlechte Strukturen, diskriminierende Strukturen reproduziert hat. Und ich würde ganz gerne Vickys Fazit oder Vickys Gedanken zu dem Thema mit euch teilen.
Also ich habe das Gefühl, dass wir alle immer sehr, sehr gut darin sind, mit dem Zeigefinger auf andere Leute zu zeigen und sagen so, ey, das ist nicht gut, du diskriminierst, du bist scheiße, bla bla bla. Und ich muss ehrlich sagen, es geht mir so ein bisschen auf den Sack, weil damit ja auch so die eigene Fehlbarkeit in den Hintergrund rückt, die aber offensichtlich da ist, denn wir sind alle Teil des Problems und da können wir uns nicht rausziehen. Und deswegen habe ich mir einfach überlegt, ich will gerne von einer Situation erzählen, in der ich diskriminierend war, innerhalb der queeren Szene, innerhalb eines Safe Spaces. Und ich bin da nicht stolz drauf, aber ich finde, wir müssen darüber sprechen, dass wir alle Fehler machen und wir alle manchmal scheiße sind. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, weiß ich einfach, dass es super scheiße war und ich Teil des Problems war es so, obwohl sie extra dahin kam, um eine gute Zeit mit uns zu haben, um sich sicher zu fühlen. Und ja, habe ich quasi für sie trotzdem einen Safe Space zu einem Unsafe Space gemacht, wenn man das so sagen kann. Und das tut mir unglaublich leid. Ja, also falls du das hörst, es tut mir mega, mega leid, dass es passiert ist. Und ich denke, wir müssen uns eben genau darüber bewusst sein, dass wir Teil des Problems sind. Ansonsten bleiben wir weiterhin Teil des Problems und nichts ändert sich. Wir sind auch dafür verantwortlich, dass der Safe Space ein Safe Space bleibt.
Das finde ich einen total schönen Satz am Ende, den sie gesagt hat, dass wir dafür verantwortlich sind, dass der Safe Space ein Safe Space bleibt. Also wir haben ja vorhin schon gesagt, einen kompletten Safe Space gibt es nicht, weil Personen werden überall verletzt. Aber man kann den Space zumindest safer machen, als es woanders wäre. Und wir sind alle mitverantwortlich, den Raum so sicher wie möglich zu gestalten.
Ja, und ich habe da auch nochmal mich selber ertappt dabei, dass ich halt dazu neige, zum Beispiel anderen, also ja, mit dem Finger auf andere Leute zu zeigen, die vielleicht in meinen Augen rassistisch und homophob sind, aber auch innerhalb der Community und auch bei mir selber immer wieder daran arbeiten darf, ne? Also so viele Personen aus der queeren Community oder aus der lesbischen Community, keine Ahnung, ich sehe es auf TikTok zum Beispiel super oft, Videos, wo es dann irgendwie um gay sein geht und um lesbisch sein geht, und irgendwie ist es, wie gesagt, wichtig, dass es da ist, aber es ist meiner Meinung nach ganz oft so eine sehr oberflächliche Behandlung von dem Thema und auch eine gewisse Vermarktungsstrategie, habe ich das Gefühl, und es ist auch da immer noch mal wichtig zu reflektieren, reproduziere ich gerade einen Teil des Problems und nicht nur quasi, ja, es gibt ja Leute, die sind rassistisch und ich bin halt einfach neutral. Nein, und wir sind selber irgendwie, ja, wir sind mitverantwortlich.
Und gleichzeitig kann es aber natürlich ja auch Sichtbarkeit wiederum schaffen, wenn es auf TikTok vermehrt Videos gibt zum Thema Queerness.
Ja, voll an dem Punkt kam ich auch immer wieder, Debo. Ich habe super oft dann drüber nachgedacht, ja, voll gut. Es ist doch aber wichtig, dass es das gibt. Es ist doch aber gut, dass es eine Nivea gibt. Oh, Entschuldigung, jetzt darf ich das Werbung wegen Markennennung, dass es irgendeine Creme gibt, wo dann irgend so ein scheiß Regenbogen drauf ist. Ja, es ist irgendwie wichtig, aber es sollte quasi nicht da sein, um repräsentativ irgendwas darzustellen, als das ist queer und gleichzeitig aber verschiedene Personen total exkludieren. Das finde ich so komplex.
Ja, total. Und es wird ja auch pauschalisiert, ne? Also das finde ich ist auch ein ganz schöner Satz, den Mia mir gesagt hat, dass die queere Community so unterschiedlich und divers ist, wie eben queere Personen auch. Und das kann man einfach nicht pauschalisieren.
Ja. Und das ist irgendwie, also das auch hier ganz oft auch so bei dieser Pop-Feminismus-Sache. Es ist natürlich nice, wenn da irgendwie so ein Shirt ist, auf dem Girl Power steht, aber es ist halt auch immer, also ne, es gibt vielleicht Jugendlichen oder so jungen Erwachsenen die Möglichkeit, sich nochmal anders mit dem Thema zu befassen. Es wird immer selbstverständlicher vielleicht auch, aber trotzdem ist es halt wichtig auch, also das ist das, wo ich eben von gesprochen habe. Das ist diese gewisse bürgerliche Mitte, wo gewisse queere Marketingstrategien, Symbole ankommen, aber dabei eben nur eine gewisse privilegierte Freiheit dargestellt wird und gewisse Lebensrealitäten einfach verloren gehen. Und das war so ein bisschen für mich persönlich das, was ich auch aus diesem Thema gezogen habe oder ziehe und was mir wichtig ist, darzustellen und drüber zu sprechen und sichtbar zu machen.
Mhm.
An der Stelle würde ich mega gerne Liens Interview mit dir und euch teilen. Lien ist eine Person, die ich mega feiere. Und Lien ist zum Beispiel auch Teil vom Podcast Trans Sein, macht da so Beratungsstuff. Genau, wird auch alles nochmal bei uns auf dem Instagram-Profil in den Shownotes geteilt. Finde ich mega wichtig und schön. Lien sagt Folgendes zum Thema Solidarität in der queeren Community.
Erstmal ist mir wichtig zu sagen, dass es die queere Community an sich ja nicht gibt, sondern viele queere Communities. Und solidarisch sein für mich kein Zustand ist, also irgendwas, was Mensch erreicht oder nicht, sondern ein Verhalten, was Mensch jeden Tag in verschiedenen Situationen zeigen kann oder eben auch nicht. Ja, und solange es irgendwie Rassismus, Klassismus, Trans- und Behindertenfeindlichkeit in queeren Communities gibt, wie das ja auf jeden Fall gerade der Fall ist, finde ich, gibt es nicht genug solidarisches Verhalten in diesen queeren Communities, weil solidarisches Verhalten für mich heißen würde, eigenen Privilegien zu nutzen, um als weiße queere Leute antirassistische Arbeit zu machen, als cis queere Leute sich für Veränderung transfeindlicher Gesetzgebung einzusetzen und so weiter und offen zu sein für Kritik am eigenen Verhalten, marginalisierten Leuten zuzuhören und es versuchen, irgendwie anders zu machen. Das heißt, ich finde, es gibt auf jeden Fall Luft nach oben in queeren Communities in Bezug auf solidarisches Handeln.
Was macht das mit dir, Debo, das zu hören?
Das ist, würde ich sagen, ein richtig schönes Fazit für unsere allererste Folge heute.
Auf jeden Fall, ja. Also ich finde das auch so schön und irgendwie, ich würde auch sagen, das ist doch ein gutes Fazit. Yay!
Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr konntet auch ein bisschen was für euch mitnehmen und bleibt weiter dabei, euch für andere stark zu machen und euch selbst zu hinterfragen, Verantwortung zu übernehmen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns weiter zuhört, wenn ihr uns auf Instagram folgt unter Kaffee und Konsens, der Podcast. Bis dahin würde ich sagen, wir hören uns nächsten Monat.
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.